Hallo und herzlich willkommen zu Mehr als Mate. In diesem Podcast sprechen wir über verschiedene Themen, die in Lateinamerika aktuell sind oder grundsätzlich eine Rolle spielen, die wir wichtig finden oder interessant, inspirierend, besorgend oder begeisternd.
In dieser Folge schauen wir nach Haiti auf die aktuelle Lage. Wir sprechen dazu mit der ARD-Korrespondentin Anne Demmer. Aber wir schauen auch auf die Geschichte des Landes und was die koloniale Vergangenheit mit der Krise heute zu tun hat. Dazu haben wir mit Colette Lespinasse gesprochen, einer bekannten haitianischen Intellektuellen und Journalistin.
Aber bevor es richtig losgeht, hören wir jetzt erstmal Musik aus Haiti.
Ein Ausschnitt aus Congo Edem Prié von der Voodoo-Band RAM.
Ja, Haiti. Wann hast du denn zum ersten Mal von Haiti gehört, Lisa?
Tatsächlich, glaube ich, war das zu dem schweren Erdbeben 2010. Da war ich Teenager. Haiti spielt ja sonst kaum eine Rolle, zumindest in der deutschen Medienlandschaft. Dann gab es noch den Hurricane Matthew, das war 2016. Also irgendwie habe ich, wenn ich Fernsehbilder von Haiti gesehen habe, immer Menschen gesehen, die alles verloren haben. Wie war es bei dir? Ähnlich?
Ich habe ehrlich gesagt in Chile sehr viele HaitianerInnen kennengelernt, weil es hier eine große haitianische Community gibt, die mittlerweile aber auch wieder kleiner geworden ist, weil viele auch wieder ausgewandert sind aus Chile. Und ich hatte auch in der Uni hier eine Kommilitonin aus Haiti.
Ja, also ich hatte auch einen Kontakt über die Uni zum ersten Mal dann so ein bisschen mehr gehört als nur Krise. In Sao Paulo war das da. Da war ich an einem Seminar für schwarze Stimmen in der Anthropologie und da ging es um einen Anthropologen, nämlich um Antenor Firmin. Das wusste ich bis dahin nicht. Der hat nämlich als einer der ersten Anthropologen die damals in Europa vorherrschende These zur angeblichen Überlegenheit einer in Anführungsstrichen weißen Rasse geschrieben. Und Antenor Firmin hat widersprochen 1885 mit einer wissenschaftlichen Arbeit und wurde von der Akademie aber lange ignoriert. Sein 600-seitiges Buch über die Gleichheit der Menschenrassen wurde erst im Jahr 2000 ins Englische übersetzt. Also es war lange ein blindes Feld. Jemand, der schon sehr früh diesen Theorien aus Europa widersprochen hat. die Hitler zum Beispiel aufgegriffen hat für seine Rassenideologie.
Ja, und Haiti ist ja auch das erste Land in der Geschichte, in dem es einen Aufstand der versklavten Menschen gab und die dann die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich kämpften. Das habe ich auch erst in Chile erfahren, fand ich dann auch ganz spannend. Aber da sprechen wir auch später nochmal drüber. Wir kommen jetzt erstmal zur aktuellen Situation in Haiti. Haiti liegt in der Karibik, ist etwa so groß wie Brandenburg und hat fast 12 Millionen EinwohnerInnen. Das Staatsgebiet liegt im Osten der Insel La Hispaniola und im Westen der gleichen Insel liegt die Dominikanische Republik. Die Dominikanische Republik ist in Deutschland ja auch als Urlaubsland bekannt, Domrep, auch für Sextourismus. Das wäre auch noch ein wichtiges Thema. Wenn ihr das interessant findet, könnt ihr auch nochmal in unsere Shownotes gucken. Da haben wir euch ein Feature zu dem Thema verlinkt. Und ja, während in Domrep die Wirtschaft dank des Tourismus blüht, steht sie in Haiti still.
Haiti war in den letzten Jahren vor allem dann in den Schlagzeilen, wenn es mal wieder um Krisen ging. So eben auch jetzt.
Die Lage im Karibikstaat Haiti droht sich weiter zu verschlechtern.
Chaos und Angst bestimmen den Alltag in Haiti, vor allem in der Hauptstadt Port-au-Prince. Menschen verlassen ihre Wohngegend, um vor den kriminellen Gangs zu fliehen.
Seit Jahrzehnten gibt es kaum Hoffnung für Haiti. Seit Jahren herrschen in dem Karibikstaat Anarchie und Gewalt. Aber mit dem Überfall auf die Gefängnisse vor 10 Tagen begann der Absturz ins Bodenlose.
Was ist passiert? Die Macht bewaffneter Banden hat in den letzten Jahren zugenommen. Sie kontrollieren weite Teile der Hauptstadt Port-au-Prince. Nun spitzte sich die Lage im Februar zu, als der Übergangspräsident Ariel Henry gerade im Ausland war. Und zwar um ein Abkommen zu unterschreiben, mit dem kenianische PolizistInnen ins Land geholt werden sollten. Die sollten kommen, um die Lage wieder in den Griff zu kriegen.
Als Henri gerade weg war, übernahmen bewaffnete Banden in der Hauptstadt Port-au-Prince gewaltsam die Kontrolle und drohten dem Übergangspräsident mit Bürgerkrieg, sollte er nicht zurücktreten. Bis heute konnte Henri nicht zurückkehren, weil der Flughafen besetzt ist. Er ist inzwischen zurückgetreten und es gibt jetzt keine Regierung mehr in Haiti.
Wie kam es zu dieser Eskalation und wie geht es den Menschen in Haiti? Das fragen wir unsere Kollegin Anne Demmer. Sie leitet das ARD-Studio in Mexiko-Stadt und war zuletzt im Oktober in Haiti. Hi Anne.
Hi.
Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Du hast Beiträge veröffentlicht zu Haiti, jetzt im März, aber auch im November, im Februar vor einem Jahr und auch davor schon immer wieder. Auch damals ging es schon um die Bandengewalt. Jetzt ist sie eskaliert. Was genau war der Anlass für die Krise jetzt? Was ist in Haiti passiert?
Ja, letztendlich ist die Situation sicherlich vollends eskaliert, als sich Premierminister Ariel Henry im Ausland befand. Er hat sich da ja mit seinem Amtskollegen in Kenia getroffen, um die letzten Abkommen eben für eine anstehende Polizeimission zu unterschreiben unter kenianischer Führung, die letztlich ja für Sicherheit sorgen sollte und eigentlich jetzt auch Anfang des Jahres schon kommen sollte. Dafür hatten ja die Vereinten Nationen im letzten Oktober grünes Licht gegeben. Ja, und während seiner Abwesenheit haben sich wichtige Banden zusammengeschlossen und zunächst 2 Gefängnisse attackiert, wo dann in Folge mehr als 4000 Insassen fliehen konnten. Darunter waren übrigens auch zahlreiche Bandenmitglieder, auch führende Bosse, Vergewaltiger und Schwerverbrecher, die jetzt alle auf freiem Fuß sind. Ja, und es wurden auch Regierungsgebäude angegriffen und Polizeistationen attackiert. Und einer der führenden Gangleader, Jimmy Cherizier, drohte mit einem Bürgerkrieg, wenn Ariel Henry, der Premierminister, nicht zurücktreten würde. Das war eine klare Drohgebärde. Insgesamt kann man diese Gewalteskalation sicher so deuten, dass Banden gemeinsam Front eben gemacht haben, um auch eine Botschaft zu setzen für die internationale Gemeinschaft, ein Warnsignal gegen diese internationale Polizeimission vielleicht auch.
Und hat dich das überrascht, was da passiert ist, Anne?
Ja, das kann man so nicht sagen. Letztendlich, die geflügelte Formulierung ist ja tatsächlich, seit Jahren spitzt sich die Situation immer noch weiter zu. Das ist ja tatsächlich auch so ein, ja, man findet gar keine anderen Worte mehr, aber man denkt immer, das kann gar nicht noch schlimmer werden und dann wird es doch noch schlimmer. Letztlich hat sich die Lage sicherlich seit dem Mord an Präsident Jovenel Moïse vor knapp 3 Jahren immer noch weiter verschlimmert. Es gab quasi ein Machtvakuum. Premierminister Ariel Henry, der jetzt seinen Rücktritt ja angekündigt hat, hat damals zwar die Regierungsgeschäfte übernommen, aber am Ende ist es ihm eben nicht gelungen, das Land in freie Wahlen zu überführen. Das muss man ja dazu sagen, seit 2016 gab es keine Wahlen mehr, also und auch keinen Präsidenten, der gewählt wurde, kein gewähltes Parlament. Es gibt quasi de facto gibt es keinen Staat, keine Institutionen, die funktionieren. Die Justiz ist von Korruption durchzogen. Das heißt, die Straftaten der Banden werden nicht geahndet. Traditionell haben die Banden ja enge Verbindungen sowohl zur Regierung als aber auch zur Opposition. Und die Politik hat in der Vergangenheit auch immer wieder die Banden zu ihren Zwecken eingesetzt.
Du warst ja jetzt immer wieder in Haiti. Was bedeutet diese Krise auch über die Jahre für die Menschen, die dort leben? Wie meistert man den Alltag?
Ich würde sagen, dass der Ausnahmezustand für die Menschen dort Normalität geworden ist. Als ich jetzt das letzte Mal da war, gab es ja schon eigentlich keinen normalen Alltag mehr. Die Menschen fliehen von einem Stadtteil in den nächsten. Das muss man sich so vorstellen, wenn man es am Beispiel jetzt von Berlin festmacht. Die Menschen fliehen vom Berliner Prenzlauer Berg nach Kreuzberg. Das zu Fuß, sie nehmen das mit, was sie sich gerade schnappen können. Die Banden erobern quasi Stadtteile, vergewaltigen Frauen, Kinder, zünden die Häuser an und die Menschen sind einfach permanent auf der Flucht. Es gibt Notunterkünfte, die provisorisch eingerichtet werden. Zum Beispiel, ich habe eine Schule besucht, da habe ich auch eine junge Familie kennengelernt, die letztlich alles verloren haben und auch gar nicht mehr wissen, wo sie hin können. Ja, also die humanitäre Lage ist unterirdisch. Das heißt, es gibt zu wenig Nahrungsmittel, weil die Banden wichtige Zufahrtswege blockieren. Benzin gibt es nicht. Also all das wird quasi auch abgezogen von den Banden. Und dadurch, dass zu wenig Nahrungsmittel reinkommen, steigen die Preise quasi in unerschwingliche Höhe für die Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, es gibt eine Unterversorgung und die Menschen sind einfach verzweifelt. Wer kann, der geht, der flüchtet auch sicherlich auch Richtung USA. Aber das können natürlich auch gar nicht alle.
Du hast ja auch mit dem Bandenchef Jimmy Cherizier gesprochen. Wer ist das für ein Mann und warum hat er so viel Macht?
Jimmy Cherizier hat sicherlich auch so viel Macht, weil er enge Verbindungen zu dem damaligen Präsidenten Jovenel Moïse, der, wie gesagt, vor knapp 3 Jahren ja ermordet wurde, gepflegt hat. Er wurde quasi unterstützt, damit Proteste unterbunden werden, also letztendlich Menschen zum Schweigen gebracht. Eines der größten Massaker geht auf seine Rechnung im Armenviertel La Saline. Das wird auch von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert. Er hat sich zusammengeschlossen letztlich mit verschiedenen Banden und das macht sicher auch die Macht aus und jetzt zuletzt ja nochmal mit weiteren und kann Front machen. Die Bande kidnappt, handelt mit gestohlenem Benzin, fordert Schutzgelder ein und da kommt doch durchaus auch einiges zusammen.
Jetzt sind nicht nur bewaffnete Banden und Bandenchefs wie Jimmy Cherizier gegen Ariel Henry, den ehemaligen oder den Übergangspräsidenten, sondern auch Teile der Zivilgesellschaft. In einem Hörfunkstück von dir konnte man zum Beispiel Rosie Auguste Dussénat hören, eine Frau, die für eine Menschenrechtsorganisation arbeitet und eben auch die Unterstützung des Westens kritisiert für Henry. Was hat sie dir genau erzählt?
Also letztendlich üben sie Kritik schon auch am Ausland, allen voran natürlich die USA, die ja nach dem Tod von Jovenel Moïse die sogenannte Core Group gebildet haben. Dazu gehören die USA, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, die EU, aber auch Vertreter der UNO und auch ein Vertreter der Organisation der amerikanischen Staaten. Und die haben letztendlich Ariel Henry unterstützt und ihn sozusagen befördert und auf diesem Platz des Premierministers, obwohl es doch durchaus auch massive Proteste in der Zivilgesellschaft gab, die ihn nicht für integer hielten. Zwischenzeitlich wurde ihm ja auch vorgeworfen, dass er beteiligt war an der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse. Ihm wurde Korruption vorgeworfen und eben auch enge Verbindungen zu den Banden. Und viel Geld ist in seine Regierung geflossen, das ist versickert. Er hat es eben nicht annähernd geschafft, demokratische Strukturen zu etablieren und auch wenig mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet. Und am Ende hat er ja auch die Unterstützung von den USA letztlich auch wieder verloren. Also sie haben ja dann auch Abstand von ihm genommen und jetzt ist er zurückgetreten.
Und würdest du sagen, dass die USA auch eine Mitverantwortung für diese Krise tragen?
Ja, generell kann man das sicher sagen, dass sie Jahrzehnte so etwas wie eine Parallelregierung gebildet haben, aber am Ende kein wirkliches Interesse an den Problemen des völlig verarmten und zerrütteten Staates hatten. Was sicherlich in diesem Kontext wichtig ist, dass die USA vor allem auch nicht ausreichend den Waffenschmuggel Richtung Haiti unterbinden. Das heißt, die Waffen landen in den Händen der Banden und kurbeln die Gewalt ja noch immer noch weiter an. Die Vereinigten Staaten haben zwar eine spezielle Investigativeinheit gebildet, aber es gibt eben keine effektiven Maßnahmen, um die Häfen, die Schiffe zu kontrollieren, über die die illegalen Waffen aus den USA nach Haiti und generell in die Karibik kommen. Und laut eines Berichtes der Vereinigten Nationen kommen die meisten illegalen Schusswaffen tatsächlich aus den USA.
Die USA haben jetzt aber auch Hilfe angekündigt, in Form von Geld zum Beispiel. Die Regierung von Joe Biden hat insgesamt 200 Millionen US-Dollar zugesagt. Die Frage ist natürlich, ob das noch durchkommt. Heute am 20. März kam die Nachricht, dass die Republikaner im US-Kongress die ersten 40 Millionen davon blockieren. Aber ja, Hilfe soll kommen. Auch die Vereinten Nationen wollen eine Luftbrücke einrichten. Und diese internationale Polizeitruppe soll unter der Leitung Kenias weiterhin ins Land kommen, sobald eben eine Übergangsregierung gebildet wurde, so ein Präsidialrat. Wie schaut man in Haiti auf diesen Lösungsvorschlag, gerade auch mit dem Blick darauf, dass die USA ja eigentlich kritisch gesehen werden?
Ich würde sagen, gerade was die Polizeimission betrifft, dass gerade die Menschen in den armen Vierteln in Port-au-Prince, die wünschen sich die Polizeimission lieber früher als später. Das sind ja diejenigen, die letztlich täglich unter der Gewalt leiden. Und die Polizei ist mit eben der Gewaltspirale ja, wie ich eben schon berichtet habe, völlig überfordert. Als ich da war, man sieht Polizeikräfte auch kaum auf der Straße. Dann gibt es eben diese intellektuellen Zirkel, die sagen, dass statt der Polizeimission erstmal in der Justiz aufgeräumt werden muss, die Bandenmitglieder vor Gericht gebracht und bestraft werden müssen. Und dann könne man weitersehen, mit der Polizeimission weitersehen, obwohl ich in dem Punkt mich tatsächlich frage, wie es in der jetzigen Situation überhaupt dazu kommen kann, dass Menschen vor Gericht gebracht werden. Aber das muss man in dem Kontext natürlich auch betonen. In der Vergangenheit haben die Haitianer auch sehr schlechte Erfahrungen mit UN-Missionen gemacht. Blauhelme schleppten Cholera ein und waren auch für sexuellen Missbrauch verantwortlich. Und das darf sich natürlich nicht wiederholen. Die Frage ist, wie man da auch entsprechende Kontrollmechanismen einrichten kann.
Und anders als andere Kriege und Krisen in anderen Regionen steht Haiti ja eher selten im Zentrum der internationalen Berichterstattung. Wie siehst du das denn als Journalistin und wie wirkt sich das auch auf deine journalistische Arbeit aus?
Ja, die Karibik und Haiti, würde ich sagen, ist für Deutschland halt schon sehr weit weg. Und das ist sicherlich das Traurige, dass immer, wenn es Katastrophen gibt, das Erdbeben beispielsweise 2010 in Haiti, Wirbelstürme, die für Zerstörung gesorgt haben, jetzt die Gewalteskalation, dann gibt es für einen kurzen Moment Interesse und dann verpufft das aber auch schnell wieder. Aber trotzdem versuche ich natürlich regelmäßig darüber zu berichten. Aber klar, es ist schon schwierig in Zeiten vom Ukraine-Krieg und Gaza durchzukommen.
Lisa und ich sind ja auch Journalistinnen und deswegen interessiert es uns auch immer, uns mit Kolleginnen auszutauschen und ja, ein bisschen von deinem Handwerk zu erfahren. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie das für dich ist, als Journalistin in einem Land wie Haiti zu berichten. Also wie nimmst du auch Kontakte auf zu den Menschen? Sprichst du auch mit haitianischen Kolleginnen vor Ort? Wie ist das für dich? Wie ist die Arbeit vor Ort?
Also zum einen ist gerade bei Haiti ja die Herausforderung Kreol und Kreol sprechen natürlich so gar nicht. Obwohl man, wenn man ein bisschen Französisch spricht, da schon auch einiges den Kontext verstehen könnte. Aber klar, ich war da nicht alleine unterwegs. Das geht auch gar nicht, auch aus Sicherheitsgründen nicht. In diesem Fall, im letzten Fall war ich mit einer Dokumentarfilmerin aus New York unterwegs, die sehr lange dort gelebt hat. Und auch Kreol selber gesprochen hat und einem freien Producer, der auch für AP gearbeitet hat. Also das waren Haitianer. Und wir mussten dann halt schon auch immer wieder abwägen, was wir machen. Ohne jemanden aus Port-au-Prince kann man das auch gar nicht, da kann man vor Ort gar nicht recherchieren. Und eben Evans, der Haitianer, er wusste immer, welche Wege wir nehmen konnten, welche aber auch nicht. Es gibt unglaublich viel Stau in der Stadt und das kann dann durchaus auch gefährlich werden. Wenn es Schießereien oder auch Kidnappings gibt, dann kommt man nicht vor, nicht zurück und das ist dann wirklich gefährlich, ne? Aber trotzdem muss man sagen, dass es auch so etwas wie einen Alltag gab. Also das ist ja auch das Surreale. Man hört natürlich täglich von Schießereien in den Stadtteilen, aber dann gibt es dann auch doch wieder so einen Alltag am Straßenrand, verkaufen Leute Secondhand-Klamotten. Man sah eben Schulkinder auf dem Weg zur Schule. Das ist allerdings im November gewesen. So würde es natürlich jetzt gerade nicht aussehen. Aber trotzdem auch, ich würde tendenziell behaupten, auch jetzt gibt es eine Art Alltag, weil die Leute müssen ja von irgendwas leben, die müssen irgendwie zur Arbeit gehen.
Vielen Dank, Anne, für deine Zeit und für den Einblick hier in deine Arbeit. Das war sehr, sehr wertvoll. Danke.
Gerne.
Ja, danke, Anne. Es ist also unklar, wie die Lage in Haiti wieder unter Kontrolle gebracht werden könnte. Es gibt teilweise auch Unterstützung aus der Bevölkerung für einen internationalen Polizeieinsatz, also einer Intervention aus dem Ausland. Gleichzeitig ist das Misstrauen hoch, weil die Erfahrungen mit den UN-Missionen nicht gerade gut waren. Bei der letzten Blauhelm-Mission waren übrigens auch chilenische Soldaten beteiligt und haben in Haiti auch Frauen vergewaltigt. Manche von denen sind auch schwanger geworden und haben bis heute keine Unterstützung und keine Hilfe aus Chile bekommen. Und ja, die USA haben auch schon früher in Haiti interveniert.
Wir machen weiter mit Musik. Jetzt von Billo, ein Singer-Songwriter, der immer wieder auch über die Langzeitkrise in Haiti singt und schreibt. Hier jetzt mit Tilandong.
L'ouvrir barrière fermée. Créer chimie, faut moi d'aimer. Au doux bonjour. Toujours comme un diable sans faire couper les pieds, colonne vers les bras. Toujours abrité sans faire faux, ma négocier et mettre ta. Ça va pas, y'a mes effets. Ma
schauen wir kurz auf die Geschichte Haitis, bevor wir mit Colette Lespinasse sprechen. Auf dem heutigen Gebiet von Haiti und der Dominikanischen Republik, also auf der Insel La Hispaniola, lebten mehrere Millionen Menschen indigener Völker, bevor die spanischen Eroberer kamen. Es gibt verschiedene Angaben zu der genauen Zahl. Kolumbus und seine Leute kamen am 6. November 1492 an und dann begann auch schon direkt die Besatzung. Die Spanier verübten Massaker an der Bevölkerung. Manche starben infolge von Krankheiten, die die Europäer eingeschleppt hatten. Andere wurden versklavt und mussten auf den Feldern der Monokulturen arbeiten. Und diese Monokulturen waren vor allem oder ausschließlich für den Export von Kaffee und Zucker nach Europa ausgerichtet. Dafür wurden etwa 700.000 Menschen aus Westafrika gewaltsam nach Haiti verschleppt und versklavt. Frankreich und Spanien haben sich die Insel dann später aufgeteilt. Haiti im Westen war also seitdem französisch.
Die Französische Revolution 1789 hatte einen großen Einfluss auf Haiti. Sie galt im Frankreich des 18. Jahrhunderts nicht für Sklaven oder freie schwarze Menschen oder People of Color. Aber in Haiti kam es zum Aufstand der versklavten Bevölkerung, dem einzigen erfolgreichen. 1804, nach einem Massaker an dem weißen Kolonialisten, rief Jacques Dessalines, der Anführer der Rebellion, in Haiti die Unabhängigkeit aus, als zweites Land nach den USA. Haiti wurde zur ersten Republik mit einer mehrheitlich schwarzen Bevölkerung.
Und diese Unabhängigkeit gefiel den Kolonialherren natürlich nicht. Und so versuchten sie, Haiti zu isolieren, damit diese Bestrebungen nicht zum Beispiel auf die Nachbarländer übergreifen. Sie handelten also nicht mit Waren mit Haiti, dabei hing das Land weiterhin von Exporten ab. Schließlich sagte Frankreich, okay, wir erkennen euch diplomatisch an, wenn ihr uns ordentlich viel Geld bezahlt. Haiti blieb, kann man sagen, in dem Moment eigentlich nichts anderes übrig, um sich in einer Welt, in dem es keine anderen großen Allianzen für Handel gab, einzufügen, als das eben zu akzeptieren. Und das bedeutet also, es ist diese völlig abstruse Situation, dass die Nachfahren der versklavten Menschen ihren eigenen Sklavenhaltern eine Entschädigung zahlen mussten.
Ja, also schon krass. Und da wird auch so wenig drüber gesprochen, finde ich. Häufig, wenn man über Haiti liest in internationalen Medien, wird selten so in die Geschichte geblickt und wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass ja heute so eine große Krise in dem Land gibt und welche Verantwortung dafür auch die Kolonialmächte tragen. Ne? Und seitdem hat Haiti jetzt eben große Schulden. Und nach Berichten der New York Times waren es rund 40% des nationalen Einkommens, das an Frankreich ging. Ein Link zu dem Text, der sich mit den Reparationen und der Verbindung zur Krise in Haiti beschäftigt, findet ihr auch in den Shownotes.
Und Colette Lespinasse wird auch später nochmal drauf eingehen im Interview. Haiti hatte also sehr schwierige Startbedingungen als eigenständiger Staat. Und auch nach seiner Unabhängigkeit haben westliche Mächte immer wieder versucht, Einfluss zu nehmen. Also indirekt oder direkt über Interventionen zum Beispiel. Es gab in Haiti seit der Unabhängigkeit Intellektuelle und PolitikerInnen, wie zum Beispiel Antenor Firmin, die sich für eine regionale Einigung eingesetzt haben. Für eine Union der karibischen Staaten und auch für eine Vereinigung der Haitianischen und der Dominikanischen Republik. Auch um gemeinsam den Kolonialmächten zu begegnen.
Es gab den sogenannten Antillianismus, eine Bewegung für eine Emanzipation und regionale Integration. Wir schauen jetzt auch auf die koloniale Vergangenheit Haitis und ihren Einfluss bis heute. Und zwar mit Colette Lespinasse. Sie ist eine haitianische Journalistin, Intellektuelle und Menschenrechtsaktivistin und Mitglied der Koordination Europa Haiti, einem Netzwerk europäischer Organisationen der Zivilgesellschaft.
Und als wir sie für das Interview getroffen haben über Zoom, kreisten gerade Hubschrauber über dem Haus, in dem sie sitzt. Und sie sagte, das sind Helikopter unter anderem aus der Dominikanischen Republik oder aus den USA, die jetzt Leute evakuieren. Aber nicht alle Leute, sondern die Leute, die Geld haben. Die können dann für 10.000 bis 12.000 Euro sich ein Ticket kaufen, um aus Haiti zu kommen. Als wir sie fragen, wie sie die letzten Tage erlebt hat in Port-au-Prince, sagt sie zunächst, dass sie gar nicht in ihrem Haus ist, dass sie auch schon Vertriebene ist, dass sie nämlich eigentlich im Norden wohnt, der aber jetzt größtenteils von den Banden kontrolliert wird. Und dort wurden auch 4 Polizisten getötet und deswegen ist sie zu einer Freundin weiter in ein anderes Stadtviertel geflohen. Und da sitzt sie jetzt an einem Schreibtisch vor einem Bücherregal und ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit ihr sprechen können.
Con el miedo, como todo el mundo lo tiene, con el dolor.
Ich lebe jeden Tag mit der Angst, so wie alle, mit dem Schmerz über das, was hier passiert. Ich arbeite mehr von zu Hause aus, aber manchmal muss ich raus, um einzukaufen oder mein Radioprogramm aufzunehmen. Heute Morgen musste ich raus. Die Straße war leer, weil gerade hier in dem Gebiet die bewaffneten Banden seit dem Wochenende vorgerückt sind. Alle haben Angst. Die Banken haben heute geschlossen.
Wo liegen denn die Ursprünge der kriminellen Banden? Wer finanziert sie? Wer beeinflusst sie? Ja, wo kommen sie her?
Primero yo podía decir el resultado de un estado que no ha llegado a gestionar el país y la capital. Y porque la mayoría de esas bandas están compuestas de jóvenes marginalizados, sobre todo hombres.
Sie sind, könnte man sagen, eine Folge eines Staates, der das Land nicht regiert. Die Mehrheit der Banden bestehen aus marginalisierten jungen Leuten, vor allem Männern. Sie wurden verlassen. Sie fühlen sich nicht als Teil eines Landes, einer Stadt oder einer Gesellschaft. Sie müssen sich verteidigen, um jeden Tag zu überleben. In diesen Vierteln lässt sich dann auf Stimmenfang gehen. Viele von den jungen Leuten kommen vom Land und ziehen erst in die Stadt, so in dem Alter, in dem sie wählen können. Oder aber sie sind direkt in den Vierteln aufgewachsen. Es gab Politiker, die haben ihre Situation ausgenutzt und ihnen Waffen gegeben. Es gab Politiker, die Wahlen gewinnen konnten, weil sie ihnen Waffen gaben und so andere Kandidaten nicht in diese Viertel gelangen konnten. Danach haben diese jungen Leute ihre Waffen benutzt, um ihre Viertel zu beschützen. Das sage ich in Anführungsstrichen. Oder sie haben Unternehmen ihre Dienstleistungen angeboten. Und sie haben gesehen, dass sie mit Waffen Geld verdienen können und sie so nicht auf die nächsten Wahlen warten müssen. Dann kam es zu Konflikten zwischen verschiedenen Banden. Das erste Mal, dass das passierte, war auf einem Markt in der Nähe zum Meer. Dort gab es viele Händler und Händlerinnen und die Banden kommen und fordern Geld ein, damit sie dort verkaufen können und sie ihre Ware schützen. Der Staat geht nicht an diese Orte.
En un gran mercado cerca de la orilla del mar. Eso fue por el control de un gran mercado público donde hay muchos comerciantes. Y hay grupos que vienen cada día, que le piden dinero, tienen que pagar para poder sentarse y vender, para proteger sus mercancías, porque el Estado tampoco no está en esos espacios.
Es sind viele Banden und so kam es zu den ersten Massakern. Dann hatten sie plötzlich mächtige Langwaffen und heute sind sie autonom. Sie entführen Menschen, um an Geld zu kommen. Sie kaufen Waffen, haben gute Kontakte zu Schmugglern in anderen Ländern, auch in den USA. Es ist die Rede von mehr als 300 Banden hier im Land.
Buenos contactos con traficantes de drogas, de armas en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos. Así que hemos tenido ese, hasta ahora se habla de más de 300 bandas en el país.
Und diese bewaffneten Banden haben also den Rücktritt von Ariel Henry eingefordert. Gleichzeitig gab es aber auch Stimmen aus der Zivilbevölkerung, die Ähnliches forderten. Inwiefern unterscheiden sich die Beweggründe der bewaffneten Banden und der unbewaffneten Bevölkerung? Das haben wir auch Colette Laspinas gefragt.
Bueno, primero hay que decir que antes las bandas no hablaron de renuncio de Ariel Henry. Y la gente pensaba que son de acuerdo o agente del gobierno que lo están apoyando.
Und sie sagt, ganz zu Beginn haben die Banden gar nicht von Rücktritt gesprochen und die Leute dachten, dass die Banden mit dem Übergangspräsidenten Ariel Henry einverstanden sind oder dass es Menschen in der Regierung gibt, die die Banden unterstützen. Sie nutzen zum Beispiel Personen mit Macht, um Demonstrationen zu zerschlagen, sagt Colette Laspinas. Es gab aus der Zivilbevölkerung vermehrt Stimmen, die den Rücktritt forderten, auch politische Parteien, weil es eben offensichtlich war, dass Henri das Land nicht wirklich regierte, dass die Banden machen konnten, was sie wollten und die Polizei keine Möglichkeit hatte, die Leute, die Zivilbevölkerung zu beschützen. Man wusste nicht, sagt Colette Laspinas, wie lange Ariel Henry noch an der Macht bleiben würde. Aber man wusste, dass er seine Abkommen nicht eingehalten hat. Er sollte ja eigentlich nur den Übergang für Wahlen schaffen.
Los acuerdos que él mismo había hecho dos veces con grupos políticos no lo había respetado. En por todo eso se le estaba pidiendo su renuncio. Pero como cuando los grupos armados parece que
Aber als die Banden dann sahen, dass es tatsächlich sein könnte, dass die Polizeitruppen aus Kenia nach Haiti kommen, dann traten sie auf und forderten seinen Rücktritt. Manche Analysten sagen, es gab dabei auch Manipulation vielleicht von Ländern, die bis eben noch Ariel Henry unterstützten. Viele Haitianer glauben nicht an diese ach so große Bewegung der Banden. Die USA hätten Henri helfen können, so wie sie es jetzt auch mit ihren Helikoptern tun. Deswegen heißt es, die Banden agieren nicht allein. Sie hatten bisher ja auch gar nicht den Anspruch, Politik zu machen. Erst jetzt ist das anders.
Pero ellos, no sé, es ahora que tienen reivindicación política. Hasta reciente, no, fin de febrero. No tenían ese tipo de reivindicación y nadie sabía realmente por qué estaban luchando.
Wir haben Colette Laspinas gefragt, welche Teile der heutigen Krise auch mit der kolonialen Vergangenheit in Haiti zu tun haben und zum Beispiel dem System der Zuckermonokulturen und der Sklaverei.
Bueno, lo que veo como relación entre la historia y el presente es la conformación de la sociedad haitiana y del Estado, que es un estado de exclusión que ha excluido a mucha gente
Und sie
y
sagt, dass
llamado
die Art, wie
esos
die
grupos
Gesellschaft und wie der Staat sich
marginalizados.
gebildet hat, schon mit dem Kolonialismus zu tun hat. Sie sagt, der Staat schließt bestimmte Gruppen aus, die jungen Leute, die keine Perspektiven haben und deswegen unter anderem von Banden angeworben werden.
Después de la independencia, después de 2 años solamente de independencia, fue asesinado el fundador de la nación de Salín. Y de ahí el grupo que tomó el poder entonces ha dado una
2 Jahre nach der
Organización
Unabhängigkeit wurde der Gründer der Nation, der
completamente
Salín, ermordet.
diferente de
Von
lo
da an
que
schlugen die Leute,
la
die an der
cual
Macht waren, eine andere Richtung ein,
asesinados
entgegen der
habían
Vision, die die Menschen beim Sklavenaufstand noch
luchado.
hatten. Es gab
Entonces
also
este
zwei verschiedene
grupo de
Gesellschaften in einem
personas
Staat. Eine, die ehemaligen Sklaven, die auf dem Land wohnen bleiben
organizaciones
und
del
in den
país
Bergen.
dentro del
Und die
mismo,
Leute in der Stadt, die vor allem vom Militär sind und Leute
campesinos
mit mehr Macht und Geld. Und von da an wurde ein Teil der Bevölkerung immer vergessen. Es heißt, Haiti sei ein Land der sozialen Exklusion. Mehr als 90% der Bevölkerung lebt in Armut, mit weniger als einem Dollar pro Tag, während weniger als 10% alles an Reichtum kontrollieren und die Politik. Sie stellen Präsidenten, machen Staatsstreiche. Was wir jetzt sehen, ist die Folge des sozialen Ausschlusses. Deswegen konnte sich das Land auch wirtschaftlich nicht entwickeln. Ich könnte also sagen, ja, es gibt diese Verbindung zwischen der Geschichte und der Krise. Die Leute vom Land sagen immer, das Land von außerhalb, um zu sagen, wie sie sich fühlen. Sie konnten sich über Jahrzehnte organisieren in ihren Konukus, in ihren Gemeinden auf dem Land, um zu überleben, aber sie hatten keinen Zugang zu Bildung oder zur Gesundheitsversorgung, zu Trinkwasser. Bis heute gibt es wenige Orte im Land, die auf eine Grundversorgung zurückgreifen können, die der Staat ja eigentlich sichern soll.
Que gozan de esos servicios que el Estado normalmente deberían brindar. Pero ahora
Colette Lespinasse sagt, dass in den letzten
la
Jahren auch immer mehr Menschen in die Hauptstadt Port-au-Prince ziehen. Aber der Zugang zu Gesundheit und Bildung wird für diese vielen Menschen nicht ausgeweitet. Und die neoliberalen Programme der letzten 30 bis 40 Jahre mit dem IWF hätten es den Leuten erleichtert, sich Arbeit in der Hauptstadt zu suchen. Deswegen gibt es auch so viele populäre Viertel, sagt Colette Lespinasse. Populäre Viertel werden die Stadtviertel genannt, in denen die ärmsten Teile der Bevölkerung leben. Hat die Situation auch damit zu tun, dass Haiti so stark verschuldet ist, fragen wir Colette Lespinasse. Das begann ja schon nach der Unabhängigkeit, als nämlich Haiti Frankreich Reparationen zahlen musste.
Oh, mucho. Haití es quizás el único país del mundo que empezó su vida con una deuda, porque estaba
Ja, sehr
un
viel.
Estado
Haiti ist
miembro
vielleicht das einzige Land auf der Welt, das
estaba
sein
cayendo
Leben
en
mit
una
Schulden
guerra
begonnen hat. Es war ein junger Staat, der gerade aus einem Krieg kam, dem Unabhängigkeitskrieg, in dem viel zerstört wurde, der sich gerade neu organisierte. Und dann hatte er Schulden, die erzwungen waren, weil Frankreich mit Waffen kam und mit Schiffen, um Druck auszuüben. Und die, die nach dem Tod unseres Staatsgründers die Macht übernahmen, hatten nicht mehr die gleichen Überzeugungen, um dagegen zu kämpfen. Und sie akzeptierten die Schulden, damit Frankreich die Unabhängigkeit anerkannte. Also musste Haiti über mehr als ein Jahrhundert Schulden zahlen. Die ehemaligen Sklaven, die so gelitten hatten über 300 Jahre, mussten also dafür bezahlen. Das ist doch traurig. Haiti konnte damals mit seiner Wirtschaft nicht so viel Geld zahlen. Sie mussten sich also Geld leihen von Banken aus Frankreich, um diese Schulden zu bezahlen. Deswegen sprechen wir von der doppelten Verschuldung Haitis. Das Geld, das eigentlich investiert werden sollte in die Versorgung der Bürger, wurde Frankreich übergeben. Das hat bis heute einen Einfluss auf die Entwicklung des Landes.
Realmente ha tenido un impacto y lo tiene hasta ahora sobre el desarrollo del país.
Auch nach der Unabhängigkeit haben unter anderem die USA Einfluss auf das Land ausgeübt und 1915 für 19 Jahre besetzt. Welche Folgen hatte das? Auch für die Kritik an einer Intervention mit Beteiligung der USA zum Beispiel, die es ja jetzt auch gibt.
Ocuparon Haití en 1915 y a la República Dominicana 1916. Lo que hay otros países como Panamá.
Sie haben 1915 Haiti besetzt und 1916 auch die Dominikanische Republik, weil sie ihren Einfluss ausweiten wollten. Und sie nutzten dafür interne Konflikte. Sie kamen also, um für Frieden zu sorgen, so heißt es, aber sie wollten eigentlich ihre Interessen verteidigen. Sie schlossen alle Häfen zum Beispiel, um die Wirtschaft und die Versorgung in der Hauptstadt zu konzentrieren. Deswegen haben wir so eine Konzentration von Leuten in Port-au-Prince. 4 Millionen Menschen. Vor 30 oder 40 Jahren konnte man außerhalb der Hauptstadt auch noch eine weiterführende Schule finden. Aber auch schon meine Eltern mussten mit uns nach Port-au-Prince ziehen, damit wir weiter zur Schule gehen konnten. Außerdem haben die USA den Staat neu organisiert. Vor allem das Militär, das auch als Polizei eingesetzt wurde und danach auch Staatsstreiche durchgeführt hat. Die Staatsorganisation, die wir heute haben, kommt von daher. Und als die Diktatur von Duvalier fiel, wollten die Leute den Staat neu organisieren. 1987 stand in der Verfassung ein Artikel, der das auch vorsieht. Die Dezentralisierung von Haiti. Aber das passierte nie. Auch eine Polizeireform. Heute soll diese Verfassung wieder geändert werden. Es gibt ja jetzt konkrete Vorschläge, einen Präsidialrat zu bilden. Das passiert auch gerade oder ist auf dem Weg sozusagen. Und der soll dann eine neue Übergangsregierung ernennen. Wir haben Colette Lespinas gefragt, was sie davon hält, von diesem Vorschlag.
Esa fórmula no está muy bien acogida por ciertos sectores del país.
Dieser Vorschlag wird von manchen Gruppen nicht unterstützt. Sie wollen lieber einen Richter des obersten Gerichtshofs. Andere wiederum unterstützen den Vorschlag. Die Herausforderung wird sein, dass wir innerhalb dieses Präsidialrats Leute haben, die nie damit einverstanden waren. Sie könnten ihn daran hindern, überhaupt tätig zu werden. Und dadurch, dass der Präsidialrat unter der Vermittlung der CARICOM, also der karibischen Gemeinschaft, entsteht, wird es teilweise als eine Lösung von außerhalb gesehen und nicht als ein Abkommen der Haitianer und Haitianerinnen. Eine weitere Herausforderung ist das Sicherheitsproblem. Wie soll das mit den bewaffneten Banden funktionieren, die jetzt auch in der Politik mitspielen wollen? Guy Philippe ist ein ehemaliger Polizist, der eine bewaffnete Gruppe anführt von Leuten, die vorher die Naturschutzgebiete geschützt haben. Sie sind jetzt auf der Seite von Philippe und wollen, dass er Präsident wird. Ein Mann, der bis vor kurzem noch im Gefängnis war in den USA wegen Drogendelikten. Wir wissen also gar nicht, wie dieser Präsidialrat funktionieren soll.
Digamos que sea él que sea escogido como presidente del país. Entonces, vamos a ese consejo presidencial, todavía no vemos cómo va a poder funcionar con tantos desafíos.
Die Situation ist schwierig, aber Colette Laspinas sagt, dass sie auf jeden Fall Hoffnung hat.
Bueno, lo que me da esperanza es que dentro de la población hay una voluntad de salir de esa situación. La gente quiere paz. La gente sencilla quiere funcionar, trabajar. No quieren guerra.
Was mir Hoffnung gibt, ist, dass es in der Bevölkerung einen Willen gibt, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Die Leute wollen Frieden. Das wird die Politiker stärken, um eine Lösung zu finden. Das Zweite ist das Land. Denn der Konflikt passiert hauptsächlich in der Hauptstadt Port-au-Prince. Der Rest, also das Landleben, funktioniert weiter. Die Leute könnten aufs Land gehen, bis Port-au-Prince wieder organisiert ist. Das gibt uns Hoffnung, dass nicht alles verloren ist in Haiti. Und wir haben die Diaspora, die die Bevölkerung unterstützt. Ein Viertel des BIP sind Gelder, die von der Diaspora kommen. Ich habe Hoffnung, ja, dass wir da rauskommen. Auch mit der Solidarität anderer Länder, die Haiti begleiten wollen und das nicht ausnutzen, um das Land zu dominieren.
Otros países que entienden que la situación que quieren acompañar a Haití. Yo digo bien acompañar y no aprovechar. Y no aprovechar de esa situación para dominar al país. Papa loco, où se va? Pousse n'allez, nous c'est.
Wir hören zum Abschluss jetzt Papa Loco von der haitianisch-US-amerikanischen Künstlerin Nathalie Joachim aus ihrem Debütalbum Femme d'Haïti. Nathalie Joachim wurde für einen Grammy nominiert für dieses Album und sie beschäftigt sich darin unter anderem mit ihrem haitianischen Erbe. Papa Loco, où c'est bon? Wa pousse na le, nous c'est papillon a poté nouvelle. Bangwe. Et tout ça qui dit bien, j'aime la haine. Et tout ça qui dit mal, oh, j'aime la haine. Papa loco, où c'est venu, où a poussé l'allée, nous c'est papillon à porter nouvelle.
Das war's mit einer Folge von Mehr als Mate, dieses Mal zu Haiti. Wir verlinken euch auch Texte von Atenor Firmin in den Shownotes und andere interessante Artikel und Texte zur aktuellen Situation.
Außerdem verlinken wir die Website von Jazz Di Piero Obert, einer Dokumentarfilmerin, die immer wieder in Haiti ist. Sie ist übrigens befreundet mit unserer Kollegin Susanne Herr und hat uns über Susanne die Musiktipps für diese Folge gegeben. Wie ihr seht, ist das hier also immer wieder Teamarbeit, so eine Folge. Die Songs findet ihr in unserer Playlist bei Spotify, Mehr als Mate heißt die Playlist, und den Link dazu findet ihr auch wieder in den Shownotes. Wir sammeln in dieser Playlist immer Songs, die in unseren Folgen auftauchen.
Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und freuen uns auch über Feedback von euch, um zu wissen, was ihr so haltet von unserem Podcast.
Oder welche Themen wünscht ihr euch, schreibt uns gerne an mehralsmate@posteo.net. Danke für euer Interesse
und fürs Zuhören.
Und wir sagen tschö.
Bis zum nächsten Mal.